Der Rasenfunk. Kurzpass. Was ist los in Portugals Liga? Diese Frage haben wir noch nicht beantwortet im Rasenfunk. Höchste Zeit wird's mal. Wir sprechen darüber mit Marc Wiese, der für Sport Digital die portugiesische Liga verfolgt. Marc, sei mir sehr herzlich gegrüßt. Hi.
Hi Max, schönen guten Abend.
Heute sprechen wir mal nicht über den HSV oder nicht über die Bundesliga, so wie in der Schlusskonferenz, wo du ja auch schon zweimal zu Gast warst. Heute sprechen wir mal über Portugal.
Ja, ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung.
Ich mich auch. Ja, vielen Dank, dass du diese Einladung angenommen hast, denn Portugals Liga ist so ein bisschen häufig unter dem Radar und die Frage können wir jetzt ja dann heute auch klären, ob zu Recht oder zu Unrecht. Wir beginnen auch ganz einfach wie immer, dass wir einfach mal auf die Tabelle gucken und da sehe ich von oben Benfica Lissabon grüßen, 2 Punkte vor dem FC Porto und dazu muss man wissen, die beiden haben jetzt gegeneinander gespielt am Samstag und Benfica hat trotz Unterzahl hinten raus mit 2:1 dieses Spiel gegen Porto gewonnen. Stehen die denn zu Recht 2 Punkte vor dem Tabellenzweiten?
Ja, also jetzt angesichts dieses Spiels, was natürlich das Spiel der Spiele überhaupt jetzt in Portugal war, stehen sie da natürlich zurecht. Das war natürlich ein sehr knappes Spiel. Es hat aber auch ganz gut die Situation dieser beiden Teams aufgezeigt, denn Benfica hat in diesem Spiel, und das finde ich, sieht man auch so ein bisschen über die gesamte Saison, so ein bisschen den größeren Willen, so ein bisschen mehr Power. Sie sind ein sehr junges Team, sehr hungrig, da werden wir auch noch zukommen gleich. Hm. Und das hat sich auch in diesem Spiel gezeigt. Also da war sehr viel Selbstvertrauen irgendwie mit drin, sehr viel Lust auch auf dieses Spiel. Das, was das natürlich bei Porto auch aufgrund der Brisanz des Spiels da war. Aber sie haben eben mit Spielern wie natürlich João Félix und Rúben Dias und Ferro, auch die beiden Innenverteidiger, so viel junges Blut da drin. Das hat wirklich Spaß gemacht, dazu zu sehen und auch eine unglaubliche Offensivpower. Und insgesamt hat Porto wahrscheinlich einen Tick mehr individuelle Klasse, aber schwächelt dann doch in diesem Jahr in einigen Spielen. Und jetzt konkret in dem Spiel fand ich, dass Benfica da fußballerisch ein bisschen klarer, ein bisschen zielstrebiger nach vorne aufgetreten ist und mit ein bisschen mehr Herz gespielt hat. Und deswegen, klar, es wurde hinten raus schon knapp dann mit dem Platzverweis und auch ein paar Gelegenheiten für Porto. Aber es war nicht unverdient und deswegen stehen sie da auch nicht unverdient oben an der Spitze.
Also Benfica, Offensive ist da auf jeden Fall das Zauberwort. 66 Tore in 24 Spielen. Insgesamt in allen Pflichtspielen haben sie 86 Tore in 42 Spielen gemacht. Also das ist locker über einem 2-Tore-Schnitt. Wobei man dazu auch sagen muss, über ein Ergebnis bin ich gestolpert. Mitte Februar ein 10:0 gegen Nacional, die nicht irgendwie abgeschlagen auf dem Tabellenplatz ganz hinten in der Liga liegen, sondern auf Tabellenplatz 12. Was war denn da los?
Ja, unfassbar. Also ich habe das Spiel auch nicht über 90 Minuten gesehen, aber es hat dann auch schon gereicht, sich die 10 Tore anzugucken.
Waren ja dann auch halt wahrscheinlich 3 Minuten.
Ja, also das beschreibt dann auch nochmal sehr gut das, oder untermalt das nochmal sehr gut, was ich gerade gesagt habe. Diese unglaubliche Lust, also wenn du gegen einen Aufsteiger spielst und schon, weiß nicht, 6-7-0 führst, dann noch weiterzumachen und einfach da das Maximum rauszuholen, das beschreibt sehr gut das Denken von diesen Spielern und was sie auch diese Saison erreichen wollen. Sie sind jetzt letzte Saison das erste Mal nach ein paar Jahren wieder nicht Meister geworden. Sie sind ja 2014 bis 2017 4-mal in Folge Meister gewesen. Jetzt hat Porto letztes Jahr den Titel geholt, auch relativ klar mit 7 Punkten Vorsprung. Und ich glaube einfach, in dieser Mannschaft ist ein Spirit drin. Die haben unfassbar Lust auf diesen Titel. Die wollen sich den unbedingt zurückholen. Und das zeigen sie jede Woche auf dem Platz.
Und sie haben ja auch einen neuen Trainer seit Anfang oder Mitte Januar. Man hat Bruno Lage, der bestimmt nicht so ausgesprochen wird, jetzt Bruno Lage, verpflichtet, nachdem Rui Vitória nicht mehr Trainer sein konnte. Kannst du mich kurz ins Boot holen? Das ist peinlicherweise an mir vorbeigegangen. Wie hat dieser Trainerwechsel da stattgefunden?
Ja, also diese Unzufriedenheit bei Benfica war so schon so ein bisschen nach dem verpassten Titel letztes Jahr da und das wurde dann noch verstärkt durch das Ausscheiden in der Champions League und auch dem Fakt, dass man nach einem 0-2 bei Portimonense, da ist er dann rausgeflogen, 7 Punkte Rückstand auf Porto hatte. Und da war es dann schon Anfang November richtig eng für ihn. Und dann gab es 3 Pflichtspielniederlagen in Folge. Und dann, da haben die Fans natürlich dann auch schon den Rauswurf gefordert. Und deswegen, das hat sich alles so ein bisschen entwickelt. Und ja, jetzt unter Bruno Lage läuft es halt richtig gut, ne? Also 9 Spiele gewonnen und das mit unfassbaren 35-6 Toren. Natürlich schlägt da dieses 10-0 gegen Nacional auch ordentlich zu Buche. Aber sie haben eben auch gegen Porto und Sporting gewonnen. Und das ist eben dann auch schon eine Ansage, ne?
Absolut. Porto eben jetzt Tabellenzweiter, habe ich schon angesprochen. Sporting auf Platz 4, über die werden wir, denke ich, noch sprechen. Wir müssen aber auch noch sprechen über den Top-Torschützen bei Benfica. Das ist nicht eben zum Beispiel der vorhin schon erwähnte Joao Felix, der auch in der Talente des Weltfußballs in Folge, so rum war es, angesprochen wurde. Nein, es ist ein alter Bekannter, Haris Seferovic. Er lebt seinen 2., 3., 4., keine Ahnung, Frühling. So alt ist er eigentlich noch gar nicht, aber gefühlt ist er schon ewig im Fußball mit dabei, führt die Torschützenliste an mit 15 Treffern und 5 Assists hat er auch noch.
Ja, ich glaube sogar 6 Assists, wenn ich das jetzt richtig notiert habe. Also unfassbar. Ich war ehrlich gesagt schon irgendwie immer ein Fan von ihm als Spielertyp. Er war ja nicht immer so der einfachste Charakter auch in seiner Frankfurter Zeit. Ich glaube persönlich, dass er ein Spieler ist, der unglaublich von einer gewissen Wertschätzung zehrt. Ich glaube, das ist einfach was er braucht und die bekommt er bei Benfica. Er hat auch letzte Saison, glaube ich, schon 8 Tore gemacht, also auch schon eine ganz gute Einstandssaison gehabt und diese 6 Vorlagen zu diesen 15 Toren, also er ist unglaublich abgebrüht vor dem Tor, sowohl mit links, mit rechts als auch mit dem Kopf. Diese 6 Vorlagen dazu zeigen eben auch, dass er, wenn er ja sich wohlfühlt, auch echt für die Mannschaft da ist, dass er mannschaftsdienlich spielt, dass er sich in jeden Zweikampf wirft und vielleicht hat er diese Wertschätzung bei Frankfurt über die gesamte Zeit nicht genug bekommen. Man ist da aber auch nicht tief genug drin. Man weiß auch nicht, wie das mit den einzelnen Trainern dann sich bei ihm gestaltet hat. Aber ja, es passt vieles zusammen bei ihm und man sieht, wenn er sich wohlfühlt, dann ist er ein Stürmer, der absolut internationales Niveau hat.
Und profitiert offenbar von einem Pizzi, der noch nie so viele Vorlagen in seiner gesamten Karriere hatte. Also der hat mal ganz früher bei Atletico gespielt, dann Deportivo La Coruña, Espanyol, Barcelona und dann kam schon 2014, 2015 der Wechsel zu Benfica. Seitdem spielt er da und hat 13 Vorlagen in der Saison gegeben, zusätzlich zu nochmal 8 Toren.
Ja, also Pizzi ist da sicherlich auch eine entscheidende Figur. Neben Seferovic und Felice, also über die geht offensiv eigentlich alles. Pizzi, ist auch echt ein Spielmacher, wie er im Buche steht, so auch schlägt richtig gute Flanken, auch ein gutes Verhalten so im Pressing, das ist auch, finde ich, eine Sache, die ihn irgendwie ausmacht. Also der mit seinen 29 Jahren erlebt auch nochmal eine richtig gute Zeit momentan.
Das sieht alles sehr, sehr gut aus und demgegenüber steht dann aber, du hast es vorhin schon erwähnt, das Ausscheiden in der Champions League, da erinnern wir uns ja auch noch gut an die Gruppe, da waren ja die Bayern mit dabei und Ajax und die Bayern konnten da weiterkommen und jetzt auch ganz frisch quasi noch in der Europa League ein 0-1. Sagt das was aus über den Wettbewerb, die Wettbewerbsfähigkeit der portugiesischen Liga? Überbewerte ich da Einzelfänomene? Wie würdest du das einordnen?
Also ich habe jetzt Benfica in der Europa League noch nicht so verfolgt diese Saison, weil ich dann auch nicht Lust habe, immer alles zu gucken.
Man es ist ja in Ordnung, du musst dich nicht rechtfertigen.
Europa League, wenn du bist, ist ja auch nicht dein Lieblingswettbewerb.
Ja, wobei die Eintracht, die arbeitet gerade dran, dass ich, also wir zwei haben diese Aufnahme hier nach hinten verschoben. So ehrlich können wir es sein am Donnerstagabend, als wir gesehen haben, huch, da spielt ja die Eintracht gegen Inter.
Es kommt auf das Spiel drauf an. Ja. Und Eintracht Inter lässt man sich dann natürlich nicht entgegen.
Genau, aber Leverkusen Krasnodar, da gebe ich zu, habe ich auch nur mit einem Auge drauf geguckt.
Nee, genau. Weiß ich nicht, ob ihre Einstellung da zu der Europa League nicht groß genug ist, ob vielleicht, wie du jetzt auch das ansprichst, die Liga NOSH da nicht das Format hat, was ich eigentlich nicht glaube, weil sie dann ja doch auch in der Europa League Gegner haben, die jetzt, naja, sagen wir mal, jetzt nicht viel besser als die Top 6, Top 7 in Portugal sind. Deswegen kann ich dir das jetzt auch nicht so direkt erklären, aber vielleicht ist es einfach auch dieser Fakt, was wir gerade eben auch schon gesagt haben, sie haben einfach Lust, dieses Jahr diese Meisterschaft zu holen. So. Und ja, das, ich glaube schon, dass da auch insgesamt der Fokus drauf liegt.
Das könnte natürlich sein. Aber diese Frage der internationalen Vergleichbarkeit, die kann man ja auch wunderbar am FC Porto nochmal durchdeklinieren, der eben auf Tabellenplatz 2 steht, wie schon angesprochen, eben erst mit dieser Niederlage gegen Benfica jetzt abgerutscht ist am vergangenen Wochenende, aber unter der Woche in einem aufsehenerregenden Spiel mit 3:1 nach Verlängerung gegen die Roma gewonnen hat. Wie glaubst du denn, sind da denn die Prioritäten verteilt zwischen internationaler Wettbewerb und Meisterschaft?
Boah, das ist auch echt schwierig zu sagen. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt gerade nach diesem Spiel gegen die Roma, dass die schon ein bisschen mehr vielleicht auf die Champions League gucken. Das kommt jetzt sicherlich auch darauf an, wen sie kriegen. Ich meine, wenn sie jetzt, weiß nicht, Juve kriegen, wenn sie Liverpool, man weiß ja nicht, wer jetzt weiterkommt noch, ja, wenn sie jetzt die ganz Großen da kriegen, dann, ja, weiß nicht, dann werden sie vielleicht sich sagen, gut, Meisterschaft hat Prio. Wenn es jetzt eine Mannschaft wird, die sie schlagen können, kann ich mir schon gut vorstellen. Also so ein Champions League Halbfinale ist natürlich äußerst reizvoll. Seit 2004 haben sie ja, glaube ich, die Champions League geholt. Ja. Sind sie, glaube ich, auch nicht mehr so weit gekommen. Von daher ist das sicherlich ein sehr großer Anreiz. Und ja, das wird auch spannend zu sehen sein, wie sich das dann auf die Liga auswirkt. Ich meine, Benfica kann sich da jetzt voll und ganz drauf konzentrieren. Weiß man nicht auch jetzt, wie sich dieser Sieg gegen die Roma dann auswirkt. Ist es eher der Vorteil durch das Selbstvertrauen, treten sie jetzt auch in der Liga Nosch dann mit einer richtig breiten Brust auf, oder ist es vielleicht dann der fehlende Fokus auf die Meisterschaft, der dann da ausschlaggebend ist. Also das ist wirklich sehr schwer zu sagen, deswegen ist es ein sehr enger Titelkampf. Das Momentum spricht natürlich ein bisschen für Benfica, aber gut, auch so eine junge Truppe macht mal irgendwie Fehler. Vielleicht werden da jetzt auch schon die nächsten beiden Spiele vorentscheidend, vor allem bei Benfica, die spielen gegen Belenenses und Moreirense, gegen die hat man in der Hinrunde verloren.
Okay.
Werden diese beiden gewonnen und zeigen sie dann keine Schwäche gegen die Kleinen, würde ich sagen, Benfica macht das diese Saison, aber es ist schwer zu sagen. Ne? Also Porto ist jetzt auch keine Mannschaft, die sich von ein paar Unentschieden, die sie jetzt in letzter Zeit mal hatten, aus der Ruhe bringen lässt, und jetzt gerade dieser Erfolg in der Champions League wird nochmal Auftrieb geben. Also das wird richtig spannend, und es kann sein, dass es die erste Meisterschaft seit 2015-16 wird, die bis zum Schluss richtig spannend ist. Damals war das bis zum letzten Spieltag zwischen Benfica und Sporting auch noch. Das heißt, ein Stadtduell quasi um die Meisterschaft.
Ja,
also da können sich die Fans in Portugal und alle, die Liga Nosch verfolgen, dieses Jahr sicher auf ein spannendes Meisterschaftsfinale freuen.
Ja, es ist kein Zufall, dass wir miteinander sprechen und jetzt über Portugal sprechen. So viel sei an dieser Stelle verraten. Wenn ich mir jetzt den FC Porto angucke, dann sehe ich da im Tor Iker Casillas, 37 Jahre alt. Ich sehe Maxi Pereira, der ist 34. Ich sehe Pepe, der ist 36. Und wenn ich das dann alles runterbreche, dann sehe ich Porto im Schnitt 2 Jahre älter als Benfica. Ist das auch der größte Unterschied zwischen den beiden oder unterscheidet die beiden auch in der Spielanlage was?
Ja, also das sieht man schon. Gerade diese Reife. So, Porto ist eine Mannschaft, die spielt sehr reif. Die haben Vertrauen in ihre Stärke. Die spielen auch mal, halten den Ball auch mal länger in den eigenen Reihen, während es bei Benfica dann doch, finde ich, immer relativ schnell und zügig Richtung Tor geht. So, ne? Und das ist eben dieser Esprit, den Benfica dann hat. Die haben einfach unglaubliche Lust, Tore zu erzielen. So, und das tun sie auch. Und bei Porto muss man ja sagen, sie haben jetzt diese Saison noch gar nicht mal so viele Tore geschossen. Jetzt muss ich gerade mal gucken.
48.
48, siehst du, das ist 48 Tore zu 66 bei Benfica. Das spielt natürlich auch sicherlich eine Rolle, die Langzeitverletzung von Aboubakar. So, das ist natürlich eine Riesensäule, die ihn da wegbricht. Aber gut, mit Marega haben sie jetzt auch nicht den schlechtesten Goalgetter, wobei der auch zwischenzeitlich verletzt war. Tiquinho Suárez macht das jetzt ganz gut in den letzten Spielen, hat er jetzt auch in der Champions League getroffen. Aber ja, letzte Saison haben sie mit Aboubakar 82 Tore erzielt, wo er an 19 davon beteiligt war. Ja, die Saison ist es dann eher so, dass es viele verschiedene sind, die Tore machen, was ja auch irgendwie was Positives hat. Aber mit ihm ist natürlich deutlich mehr Torgefahr und Wucht irgendwie drin. Ja, deswegen, die Mannschaften, gegen die Porto spielt, sind natürlich sehr, sehr auf ihre Defensive bedacht und Porto ist dann vielleicht in einigen Spielen nicht so zielstrebig Richtung Tor und braucht dann mal länger, bis sie sich ihre Chancen rausspielen. Und deswegen sind jetzt auch in der Vergangenheit einige Unentschieden zustande gekommen, auch teilweise glücklich. Ich denke da jetzt vor allem an ein Spiel gegen Moderense, wo sie wirklich eigentlich sogar fast die unterlegenere Mannschaft waren und dann haben sie noch in der Nachspielzeit ein Tor gemacht. Also sie haben so ein paar Spiele die Saison drin, wo sie nachlässig sind. Aber wie gesagt, ich würde da jetzt noch nicht auf irgendwas in Richtung Meisterschaft schließen. Das ja. Ist zum Ende ganz spannend.
Nee, das muss man jetzt ja auch noch nicht machen. 10 Spieltage vor Schluss. Das ist ja ähnlich wie in der Bundesliga. Da muss man jetzt ja auch noch nicht so tun, als wäre jetzt schon alles entschieden. Wer sind denn so die entscheidenden Spieler bei Porto jetzt jenseits von den Sturmreihen, die du ja jetzt schon mit Aboubakar und eben Marega die entscheidenden Spieler genannt hast?
Ja, also offensiv haben wir jetzt dann ja gerade drüber geredet. Marega Suárez ist eigentlich klar. Man muss aber sagen, das Prunkstück in dieser Saison von Porto ist ganz klar die Defensive. Also es ist überragend gut, was sie da machen. Sie haben nur 14 Gegentore kassiert, 14 Spiele ohne Gegentor. Also Casillas auf seine alten Tage auch noch der Torwart in Liga NOS, der die wenigsten oder die meisten Spiele ohne Gegentor eben hatte.
Kriegt auch die wenigsten Schüsse tatsächlich gegen sich. 8,7 pro Spiel, das ist auch wirklich sehr wenig, muss man sagen.
Genau, also die Verteidigung ist da schon entscheidend. Also diese 14 Spiele ohne Gegentore sind übrigens auch mehr als die Hälfte der Saison. Das muss man sich auch mal vergegenwärtigen. Das ist schon echt stark, was die da machen. Und hier muss man zum Ersten, finde ich, erstmal nennen, bevor man auf das große Innenverteidiger-Talent kommt, was sie bei sich haben, muss man auf Felipe gucken, denn der ist nämlich der Dauerbrenner. Der hat fast jedes Spiel gemacht, war schon in letzter Saison Stammspieler. Also der ist unfassbar beständig, jetzt schon über eine lange Zeit. Und Eder Militao ist natürlich eins der größten Innenverteidiger-Talente überhaupt. Laut Transfermarkt hat er auch den größten Marktwert in der gesamten Liga. Seine Stärken hat er ganz klar in der Luft. Also ist eigentlich, was Kopfbälle angeht, unüberwindbar, obwohl er, glaube ich, selbst nur 1,85 groß ist. Hat ein richtig gutes Stellungsspiel, Zweikampf. Also es ist alles eigentlich vorhanden bei ihm. Und deswegen gibt es ja jetzt auch schon die Gerüchte um Real Madrid. Ausstiegsklausel liegt bei ihm, glaube ich, bei 75 Millionen Euro. Casillas hat ihn jetzt auch letztens nochmal explizit gelobt, im gleichen Satz aber dann natürlich auch gesagt, dass er es mal bloß bleiben lassen soll. er hat noch so ein bisschen Probleme mit der Disziplin. Er war letztens suspendiert, weil er vor einem wichtigen Spiel eine Partynacht hat leisten können, aus seiner Sicht. Danach saß er dann gegen Benfica auf der Bank. Ich glaube allerdings jetzt so nach der Leistung von Pepe gegen Benfica, gut, jetzt gestern war das ganz ordentlich, aber ich glaube schon, dass Eder Militao dann auch wieder in der Innenverteidigung spielen wird. Jetzt spielen sie gegen Firenze, das ist nicht das allerschwerste Spiel gegen den letzten, aber er ist natürlich ein Riesentalent und da kann man schon auch gespannt sein, was dann in Zukunft aus ihm wird.
21 Jahre alt, kommt aus Brasilien und ist eben erst zu dieser Saison von Sao Paulo zum FC Porto gewechselt. Also noch ganz frisch in der Liga für eine kolportierte Ablösesumme von irgendwas zwischen 7 Millionen und ein bisschen mehr. Gut, Handgelder und so weiter, aber das rechnen wir ja nirgendwo mit rein, weil wir da nichts zu wissen können. Also da hat Porto einen richtig guten Griff gemacht und das könnte dann auch der Unterschied zu Benfica sein, wenn man sich eben die Defensivreihe anguckt mit diesen 14 Gegentreffern nach 24 Spielen. Das ist schon einfach gut. So muss man sagen. Auch wenn Porto jetzt in den letzten Spielen ein paar Punkte hat liegen lassen. 2 Unentschieden, dann die Niederlage. aber es sind ja nur 2 Punkte Rückstand. Was tut sich denn dahinter? Zum Beispiel bei Braga, die liegen auf Tabellenplatz 3, haben 5 Punkte Rückstand auf 2, 7 Punkte Rückstand auf den Tabellenführer Benfica, sich aber so ein bisschen jetzt durch 2 Niederlagen in den letzten 3 Ligaspielen die Chance verspielt, da irgendwie noch mit einzugreifen? Oder würdest du die noch mit reinnehmen in den Meisterschaftskampf?
Ja, das ich glaube es eher nicht. Dafür sind Benfica und Porto zu stark, auch qualitativ in der Breite und auch in der Tiefe besser besetzt. Trotzdem muss man auch schon den Hut davor ziehen, was Braga da diese Saison wieder hinlegt. Die waren letzte Saison schon richtig stark. Also punktemäßig war das, glaube ich, die beste Saison der Vereinsgeschichte mit 75. Mhm. In dieser Saison knüpfen sie auf jeden Fall absolut daran an. Und ich glaube, Platz 3 vor Sporting, das wäre schon ein Erfolg. Letztes Mal sind sie Dritter geworden, 2012. Mehr glaube ich nicht, dass da drin ist. Aber das ist, glaube ich, auch erstmal noch nicht ihr Anspruch. Also Platz 3, wie gesagt, das wäre schon ein Erfolg. Die letzten Jahre waren sie eigentlich auch immer unter den Top 4, aber meistens eben Vierter geworden.
Ja.
Haben ja auch immer Euroleague dann auch gespielt. In Portugal ist es ja so, dass der Dritte und Vierte erstmal in die Quali gehen. Haben sich jetzt aber in Europa noch nicht so erfolgreich gezeigt. Also meistens sind sie da in der Quali bzw. in der Gruppenphase raus. Zuletzt richtig erfolgreich waren sie da 15-16. Da haben sie es ins Viertelfinale geschafft, dann gegen Schachtjo raus. In der Liga geben sie sich eigentlich so gegen die kleineren Teams überhaupt keine Blöße. Also sie haben in dieser Saison eigentlich nur gegen die Großen verloren, also gegen Porto, Benfica und Sporting und noch eine Niederlage gegen Belenenses. Ja, aber das zeigt dann eben auch das, ne? Also wenn sie gegen genau diese Mannschaften dann immer doch auch relativ deutlich verlieren, dann zeigt das, dass dieser Schritt Richtung Champions League beziehungsweise ein ernstzunehmender Meisterschaftskonkurrent zu werden, ja, dass der eben noch fehlt.
Und das scheint ja auch so ein bisschen zementiert zu sein. Also Benfica, Porto, die gehen vorne mit daran. Dann ist eigentlich Sporting noch so traditionell eher auf Platz 3. Und dann eben Braga, du hast es ja angesprochen. Also es ist ja völlig grotesk, wenn man sich mal anguckt, die letzten Platzierungen von Braga, die waren fast immer Vierter. Also da konntest du fast immer mit planen. Mit der höchste Ausreißer nach oben war eben mal 2009, 2010, da wurde man Zweiter. Und der tiefste nach unten war, dass man Achter wurde. Also ich weiß nicht, was eine graue Maus in diesen Regionen, das ist ja dann nicht mehr grau. Aber sagt ja auch ein bisschen was über die Liga aus, oder?
Ja, also klar, also wir reden hier über die Primeira Liga, die Liga Nosh. Das ist keine der Top-Ligen. Sie ist eine der Ligen, die sich da dahinter einreiht, so also in der zweiten Riege quasi. Ich finde, man kann das ganz gut vergleichen, so wahrscheinlich so wie die holländische Liga ungefähr. Du hast eben wobei wahrscheinlich bist du in der Spitze eben sogar noch mal ein bisschen besser besetzt als Holland. Aber ich finde es so vergleichbar, weil du eben auch einige richtig coole Talente eben mit drin hast. Aber dann doch auch schon, ich sage jetzt mal, so ein Sonntagnachmittagsspiel zwischen Chaves und Feirense, das ist nichts für Feinschmecker, ne? Also das ist, ja, das ist dann doch auch schon mal ein bisschen schwerere Fußballkost. Aber man kann sich die Liga schon gut angucken. Also ich mache das ja jetzt eine Weile und da sind schon auch immer sehr interessante Spiele dabei. Und wir kommen ja gleich vielleicht auch noch auf ein paar Überraschungsmannschaften zu sprechen. Also da sind einige Teams auch dabei, die ich schon auch interessant finde, die jetzt nicht in den Top-Mannschaften in Portugal sind. Also ja, das kann man sich schon angucken.
Ja, ich meine, du hast da natürlich jetzt gleich schon die krassesten Beispiele rausgenommen. Also Chaves und Ferenc. Chaves Vorletzter mit 17 Toren nach 24 Spielen, Ferenc Letzter mit 14 Toren nach 24 Spielen und getoppt werden beide noch von Maritimo, die aktuell auf dem 15. Platz liegen, einem vor dem Relegationsplatz mit 13 Treffern nach 24 Spielen.
Ja. Aber ja, auch nur 26 Gegentore.
Also. Aber ja, ja, klar. So schafft es dann irgendwie trotzdem noch 24 Punkte zu kriegen. Also da ist ein Punkteschnitt ist mit 13 erzielten Toren nach 24 Spielen. Da kann man auch seinen Hut von ziehen. Aber wenn wir sowieso gerade so ein bisschen bei diesem Meta-Thema sind, wie würdest du denn den Fußball, der in der portugiesischen Liga gespielt wird, beschreiben?
Also das muss man eigentlich unterteilen, ne? Also die Top-Teams sind da schon klar dominierend. Das ist dann auch schon, das kann man dann auch schon vergleichen, eben, weiß nicht, wenn man in der Bundesliga Bayern gegen gegen Freiburg sieht, so ist das auch, wenn Porto oder Benfica gegen Aves oder Stuttgart spielen. Und bei Braga ist es eigentlich ähnlich, natürlich nicht mit der Dominanz, also da sind eben auch schon mal Spiele drin, die knapper sind, aber grundsätzlich ja, man kann jetzt nicht sagen, dass ein bestimmter Fußball in Portugal gespielt wird. Also das ist eigentlich, wie du es in jeder Liga irgendwie hast, je nach Situation der einzelnen Teams spielen sie eben den Fußball. Also eine Mannschaft wie Boavista ist eigentlich so die klassische Mannschaft, die ja, sagen wir mal, den Abstiegskampf spielt und den Minimalistenfußball, die kaum irgendwas zulassen, aber auch selber eigentlich relativ wenig Tore schießen und dann meist irgendwie mit einem 1-0 gewinnen. Ja, deswegen, man kann gar nicht jetzt da irgendwie was Allgemeines sagen, aber ja, also diese Liga, wie gesagt, man kann sich das schon anschauen, aber es ist natürlich nicht die fußballerisch attraktivste Liga.
Ja, dafür vielleicht die Liga mit den interessantesten Talenten, das sieht man ja immer wieder, haben wir ja auch schon im Rasenfunk thematisiert und das haben wir ja auch schon in diesem Segment so ein bisschen anklingen lassen. Jetzt weiß ich allerdings nicht so ganz, wie ich jetzt die Brücke bauen kann von Talenten zu Bas Dost, der nämlich der zweite ist in der Torjägerliste der portugiesischen Liga. Und wo spielt er bei Sporting? Er hat 14 Treffer, also er ist quasi der Jäger von Haris Seferovic. Das hätte man sich früher auch so nicht denken können. Sporting haben wir jetzt immer wieder so nebenher schon erwähnt. 3 Punkte Rückstand auf Tabellenplatz 3, schon 8 Punkte Rückstand auf 2 und 10 auf 1. Also sprich, da wird nach ganz weit oben hin nicht mehr so viel gehen. Woran hackt's denn bei Sporting?
Ja, also erstmal jetzt finde ich, wenn du Bas Dost erwähnst, jetzt habe ich nämlich gerade bei Braga habe ich Diego Sousa unterschlagen. Der hat nämlich auch 14 Tore
erzielt. Ja, stimmt.
Und das ist für seine Verhältnisse auch eine sehr, sehr gute Saison. Mhm. Genau, also er und Bas Dost sind so die da Seferovic verfolgen in der Torjägerliste. Also das sind schon drei auch echt gute Stürmer. Zu Sporting, klar, sie müssten nominell auf jeden Fall die Nummer 3 sein, auch natürlich vom Gesamtmannschaftswert her, aber diese schwächelnde Form in dieser Saison ist erklärbar. Da gibt es eine sehr, sehr schöne, lange Trainergeschichte, die ich dir jetzt dazu erzählen kann.
Okay, jetzt bin ich und gespannt.
Zwar, ja, pass auf, kannst dich festhalten. Das hat HSV'sche Ausmaße.
Ui, also müssen wir ein Tribünengespräch draus machen, oh je.
der aktuelle Trainer Marcel Keizer ist der 4. in dieser Saison, deswegen die HSV'schen Ausmaße. Und diese ganze Posse um die Trainer bei Sporting begann eigentlich schon im Sommer, denn da wurde der Vertrag von Jorge Jesus aufgelöst in beiderseitigem Einvernehmen. Der wollte, glaube ich, zu irgendeinem arabischen Club. Ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen. Jedenfalls kam dann der neue Trainer Mihailovic und der war für sage und schreibe 9 Tage im Amt. Und das hat den ganz einfachen Grund, dass der alte Präsident De Carvalho ihn geholt hatte. Und ich weiß nicht, wie viel du damit bekommen hast, das muss ein Präsident gewesen sein, der alles abgerissen hat. Also der hat sich mit jeglichen Spielern angelegt, der hat da immer einen kompletten Alleingang gemacht, was er wollte quasi. Mhm. Irgendwann haben sie es dann mal übers Herz gebracht und ihn gefeuert. Und folgerichtig, weil er ja den Trainer geholt hatte, Mihailovic, musste der auch wieder gehen. Und auf Mihailovic folgte dann im Juli José Peseiro, der war von 2004 bis 2005 schon mal im Amt. Mhm. Und der wurde dann aber nach 8 Spieltagen schon wieder entlassen, obwohl er nur 2 Punkte Rückstand auf Porto hatte. Das heißt, ja, bei Sporting ist man sehr schnell unzufrieden. Und dann hatten sie...
Aber womit waren die da unzufrieden? Waren die mit der Spielart unzufrieden? Gab es da irgendwie Nebengeschichten? Ist ja, also klar, du kannst jetzt einfach sagen, die sind wieder HSV und liebe HSV-Fans da draußen, die sich jetzt alle ärgern, der Marc ist dem HSV sehr nahe. Deswegen, wenn er das sagt,
dann... Die können das ab, die sind abgehärtet.
Ja, muss er irgendwie. Aber kannst du mir noch kurz sagen, also das mit Mihailovic, das verstehe ich ja. Und gut, 9 Tage im Amt, wahrscheinlich dann wenigstens eine gute Abfindung dafür bekommen, da wird der Schnitt dann gut gewesen sein. Aber Peseiro, der eben... Ja, also Sporting hatte einen ganz guten Start. Du hast es ja gesagt mit den 2 Punkten Rückstand. Woran lag es dann, dass er gehen musste?
Jetzt muss ich dir sagen, ich habe den Anfang der Liga NOS noch nicht so intensiv verfolgt. Da habe ich das noch nicht für Sportdigital gemacht. Das heißt, im Einzelnen kann ich dir das jetzt nicht sagen, aber ich kann mir das schon sehr gut vorstellen. Man sieht ja an dieser ganzen Geschichte, was für ein Chaos-Club Sporting ja in gewisser Weise ist. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass da einfach sehr, sehr schnell ja Unzufriedenheit herrscht. Ob es jetzt an der Spielart lag oder an sonstigen, vielleicht ist mit Pissarro oder auch nicht alles gut gelaufen, ich weiß es nicht. Jedenfalls, er wurde ja relativ schnell wieder gegangen.
Ja.
Und um diese Geschichte weiter zu erzählen, der nächste Trainer war dann der Interimstrainer Thiago Fernandes, der dritte Trainer. Und nachdem sie dann sich entschieden haben für Marcel Kaiser, ist der eben seit November im Amt, und unter ihm ja läuft es jetzt auch eher mäßig. Aber das ist ja auch irgendwie verständlich, wenn du 4 Trainer in einer Saison hast. Das ist ja auch für so eine Mannschaft nicht so einfach. Ja, sie haben jetzt unter ihm 8 Siege geholt, 3 Unentschieden, 3 Niederlagen. Das ist auch okay, aber es ist eben, wie gesagt, nominell müsste da mehr gehen bei Sporting. Aber das liegt, glaube ich, in diesen Gründen, die wir genannt haben. Und man muss auch noch dazu sagen, sie haben auch echt viele Abgänge im Sommer gehabt, was auch wiederum zum großen Teil mit diesem Ex-Präsidenten De Carvalho zu tun hat, der sich eben vor allem auch zum Beispiel mit seinem fast Namensvetter William Carvalho, wie man hört, überworfen hat. Der ist für 20 Millionen zu Betis gegangen. Rui Patricio haben sie verloren für 18 Millionen an die Wolves in England. Mhm. Und Gelson Martins, auch ein unglaublich guter Spieler, einer der Leistungsträger, ablösefrei zu Atletico. Das sind alles so ein paar Gründe, die man eben für diese Situation, in der Sporting sich die Saison befindet, finden kann.
Mhm. Marcel Kaiser, also mir war er vorher kein Begriff, ist ein Niederländer, der unter anderem bei Ajax auch mal Trainer war, allerdings auch jetzt nicht besonders lange. Bei niederländischen Trainern erwartet man immer so einen gewissen Spielstil, Positionsspiel, sehr breit angelegt, sehr passintensiv, Spieler sollen polyvalent sein, auch gerne mal Rollen tauschen. Ist denn so auch der Fußball von Sporting? Denn dann gucke ich es mir mal an, vielleicht.
Ja, kann man schon so sagen. Aber auch bei Sporting geht auch viel über die individuelle Qualität. Da ist vor allem Bruno Fernandes zu nennen, der ja alles überragt. Der hat 36 Torbeteiligungen in dieser Saison.
Ja, Wahnsinn.
Gibt ja auch schon Gerüchte von jeglichen Vereinen. Man U, Chelsea, Liverpool, Milan. Die sollen alle an ihm dran sein. Man U, dem Vernehmen nach, der größte Interessent. Schmerzgrenze läge wohl bei 45 Millionen Euro. Und dazu dann natürlich Bas Dost und mit Acuña und Quartisch haben sie auch noch 2 richtig gute Verteidiger hinten drin auf internationalem Niveau. Also eigentlich müsste Sporting den ersten beiden Konkurrenz machen. Aber wie gesagt, diese Unruhe sorgt dann irgendwie dafür, dass das auch auf dem Platz dann nicht immer die Topleistung gibt.
Und Bruno Fernandes, das ist ja wirklich interessant. Der hat ja schon bei Udinese gespielt und bei Sampdoria ist jetzt, ich glaube, 24 Jahre alt. Und jetzt auf einmal scheint es so, als habe er seinen Durchbruch. Also du hast dir die Zahlen genannt, die sind Wahnsinn. Die Gerüchte hat man ja vielleicht auch schon bis hier nach Deutschland gehört, dass da wirklich viele Vereine dran zu sein scheinen. Interessante Karriere, mal anders als so ein 21-jähriger Brasilianer, der halt voll einschlägt.
Ja, also gut, eine Entwicklung muss ja nicht immer heißen, dass man wie ein Mbappé irgendwie mit 19 schon auf Weltklasseniveau spielt. Er hat jetzt über mehrere Jahre immer konstant seine Leistung gesteigert und jetzt in dieser Saison ist er natürlich schon in gewisser Weise irgendwie explodiert, ne? Also das ist schon echt herausragend, was er macht. Auch in allen Facetten, die so ein offensiver Mittelfeldspieler wie er haben muss. Und auch im Taktischen ist das gut, was er macht. Mhm. Und deswegen, ja, also da kann man auch sehr, sehr gespannt sein. Also da allgemein aus Portugal, da werden wir einige Spieler noch hervortreten sehen. Wir haben sie jetzt auch zum großen Teil schon genannt. Und das macht eben so ein bisschen, was ich auch schon gesagt habe, den Reiz dieser Liga aus, dass du vor allem diese großen Talente verfolgen kannst.
Ja.
Und dann irgendwann hoffentlich dann auch mal auf der ganz großen internationalen Bühne siehst.
Apropos Reiz dieser Liga, da hätte ich ja neben den großen 4, die wir jetzt besprochen haben, auch noch den Abstiegskampf mit genannt, denn der beginnt, tja, je nachdem, wie weit man es definieren will, aber man könnte sagen, ab Platz 9, da liegt Rio Ave mit 28 Punkten und auf Platz 17 liegt mit Chaves eine Mannschaft mit 20 Punkten. Das heißt, das sind 8 Punkte zwischen Platz 17 bis zu Platz 9. Und die Plätze 16, 17 und 18 müssen in die Abstiegsrelegation. Du hast vorhin schon so ein bisschen angedeutet, es gibt noch ein paar interessante Mannschaften, die nicht zu den üblichen Verdächtigen gehören. Da werden jetzt ja wahrscheinlich ein paar deiner Kandidaten mit dabei sein.
Mhm. Ja, also ich finde auch erstmal müsste man noch, also dieser Abstiegskampf, der fängt ja eigentlich fast schon bei Platz 8 an. Das ist ja Wahnsinn. Also zwischen Platz 8 und 16 sind nur 8 Punkte. Mhm. Und auf Platz 8 steht eine Mannschaft, die aber für mich eine der Überraschungen dieser Saison ist. Das ist Santa Clara. Mhm. Die sind Aufsteiger und spielen die beste Saison ihrer Vereinsgeschichte. 8 Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Das muss man erstmal machen. Und ja, das ist schon richtig gut, was sie machen. Und die haben sich im Sommer richtig gut verstärkt. Die haben von Porto Zé Manuel geholt. Der ist Topscorer bei ihnen. Patrick von Benfica. Also richtig gute Einkäufe gemacht und zeigen sehr, sehr stabile Leistungen über die gesamte Saison, sowohl defensiv als auch offensiv. Das schlägt sich dann auch im Torverhältnis nieder, was 32 zu 32 ist. Genau, bei denen fängt es theoretisch an, aber ich würde eben aufgrund ihrer Leistung sagen, dass die da gar nicht mehr reinrutschen. Das sieht einfach insgesamt viel zu stabil aus. Allerdings muss man dazu sagen, sie haben jetzt auch noch Porto, Benfica und Sporting vor der Brust. Deswegen schweres Restprogramm. Ansonsten ist es tatsächlich dahinter, hast du so ein paar Mannschaften, die vom Kader her auch eigentlich zu gut für den Abstiegskampf sein müssten. Rio Ave, Portimonense, das sind so Mannschaften, die man da nennen muss.
Ja, Portimonense, wollen die irgendwann nochmal gewinnen? Aus den letzten 6 Spielen, die ich hier sehe, 5 Niederlagen. Also da muss es ja auch einen interessanten Saisonverlauf gegeben haben, wenn die jetzt auf Platz 10 liegen.
Ja, die waren zwischenzeitlich, glaube ich, auch mal Fünfter. Deswegen, das wird auch spannend zu sehen. Ne? Also ich meine, wenn du erstmal in so einen Strudel reingerätst, jetzt auch gegen Ende der Saison, das ist durchaus nicht ungefährlich. Allerdings Portimonense mit Spielern wie Jackson Martinez und auch Paulinho, der vor der Saison von Porto gekommen ist, eigentlich genug Qualität. Und sie haben jetzt auch die letzten Jahre, sie sind ja auch selber erst 2017 aufgestiegen, sind sie zweimal auf Platz 10 gelandet und da stehen sie jetzt auch. Und ich glaube, dass sie da auch am Ende bleiben werden. Traue ihnen schon zu, dass sie sich da auch jetzt die letzten Spiele, dass sie sich da daraus befreien. Ja, ansonsten auch interessant, Rio Ave habe ich ja gerade schon angesprochen, mit Spielern wie Coentrao, Wenderson Galeno, Bruno Moreira, das sind schon ein paar Namen, die man durchaus kennt. Auch interessant, der Saisonverlauf, sie sind furios gestartet, zwischenzeitlich Vierter gewesen, dann einen grauenhaften Herbst gehabt, wo sie fast alles verloren haben. Jetzt sind sie dann wieder ein bisschen besser gewesen, jetzt wieder schlechter. Also das ist so eine Mannschaft, die irgendwie so ein bisschen anfällig ist für Krisen. Also auch da müssen sie irgendwie aufpassen, nicht in Strudel zu geraten. Jetzt haben sie speziell gegen Chaves und Nacional und Abisch 3 direkte Duelle. Die müssen natürlich gewonnen werden, weil auch sie, auch Rio Ave spielt, noch gegen Sporting, Porto und Benfica. Ja, aber ich glaube, dass Rio Ave und Portimonense das schon schaffen werden. Am Ende wird sich das wahrscheinlich entscheiden zwischen anderen Teams. Ich würde jetzt mal Feirense als letzten rausnehmen, die haben seit 22 Spielen nicht mehr gewonnen. Also Wahnsinn und sind die Schießbude der Liga, die würde ich tatsächlich schon mal mit rausnehmen. Die Plätze, ja, 16 und 17 werden sich entscheiden zwischen Nacional, Aves, Stubal, Marítimo und Tondela. Das sind so die ich da reinziehen würde.
Also die da auch jetzt auf den Plätzen 12 bis 16 dann eben liegen, plus 17 eben noch, genau, 16 und 17 hast du ja gesagt. Gibt es da eine Mannschaft, wo es besonders überraschend ist, dass sie da unten reingerutscht ist?
Ich würde jetzt bei keiner sagen, dass es besonders überraschend ist. Stubal könnte man vielleicht noch sagen, also es sind eigentlich alles Mannschaften, die so ungefähr sich auch marktwerttechnisch auf dem selben Niveau befinden. Wobei ich es ganz stimmt, das habe ich jetzt fast unterschlagen. Aves, die sind letztes Jahr sensationell Pokalsieger geworden. Die haben im Finale 2-1 gegen Sporting gewonnen. Zu denen gibt es auch noch eine interessante Geschichte. Die sind, weil sie ihre Unterlagen für die Europa League bei der UEFA nicht rechtzeitig eingereicht haben, nicht in der Europa League dieses Jahr.
Oje, das ist ja albern.
Wobei sie da wahrscheinlich jetzt auch nicht allzu weit gekommen wären, weil das auch einfach qualitativ dann eigentlich nicht reicht. Ja, deswegen, also zwischen diesen fünf das einzuschätzen, ist nicht einfach. Ich würde aber sagen, Tondela, Chavez und Maritimo machen das dann unter sich aus, 16 und 17, weil ich glaube, dass vor allem Stubal zum Beispiel dann doch noch individuell stärker ist. Sie haben mit John Dakadi, ist ein richtig interessanten Mann, hat 6 Tore gemacht, davon jetzt aber 4 in den letzten 7. Ich habe, glaube ich, noch nie einen Spieler gesehen, der so große Schritte macht. Also der ist unfassbar schnell. Aber ja, ein sehr interessanter Mann, technisch richtig gut, starken Abschluss. Also das ist so ein bisschen die Hoffnung bei Stubal. Und ich glaube auch schon, dass der da einige Kohlen aus dem Feuer holen kann für sie. Zwischen den anderen Spielen, Mannschaften meine ich, ist es echt schwer zu sagen. Also da die bewegen schon auch auf einem Niveau ungefähr.
Ich muss sagen, du hast mich mit Avish jetzt ein bisschen angefixt. Über die würde ich gerne kurz noch sprechen. Wenn man auf sowas wie die Transfermarkt-Rankings auf transfermarkt.de was gibt, dann fällt auf, Avish mit einem Gesamtmarktwert von 9,85 Millionen Euro des kompletten Kaders, weit abgeschlagen am Ende der Liga und trotzdem eben letztes Jahr diesen Pokalsieg geholt gegen Sporting. Sie sind aufgestiegen in der Saison 2016-2017, also sind jetzt seit 2 Jahren mit dabei. Und was mich total umhaut, die sind die Mannschaft, die die 5 meisten Schüsse aufs gegnerische Tor abgibt. Das sind Dinge, die nicht zusammenpassen. Kannst du mir erklären, wie Avish das erreicht? Hast du dafür genügend Einblicke?
Ich kann es so nach den Spielen, die ich jetzt, ich sehe es da dann auch immer nur in der
Ja klar, du kannst ja nicht
alle. Genau, aber man kann schon bei denen sehen, dass es eine Mannschaft, die unfassbar über die Geschlossenheit kommt, das müssen sie. Logischerweise, du hast es gerade angesprochen, bei einem Gesamtmarktwert von gerade mal 9 Millionen, das ist ja unglaublich eigentlich. Ich glaube, sie haben nicht mal einen Spieler, der über 1 Million Marktwert hat. Gut, Carlos Ponk sehe ich gerade, der hat 1 Million Marktwert. Aber ansonsten, das ist, glaube ich, eine Mannschaft, die einfach über ihre Geschlossenheit kommt. Und die erspielen sich schon immer ihre Chancen und stehen auch defensiv gar nicht mal so schlecht. Deswegen habe ich sie auch jetzt gar nicht genannt unter den 3 Mannschaften, die es dann doch letztendlich unter sich ausmachen werden bei den letzten 2 zu vergebenen Abstiegsplätzen. Also sie haben jetzt auch gerade wichtigen Sieg geholt im direkten Duell gegen Boavista, haben dadurch vielleicht auch ein bisschen die Psychologie auf ihrer Seite, weil sie wissen, dass sie gegen die direkten Konkurrenten gewinnen können. Das wären so jetzt die Argumente, die ich eben dann auch für Avish finden würde.
Aber haben auch den Trainer gewechselt. Seit 16.01. Augusto Inácio, das ist jetzt kein Wissen, was ich vor dieser Sendung hatte, das will ich jetzt nicht behaupten, José Mota nach 44 Spielen im Amt und 356 Tagen wurde er abgelöst. Die Trainerentscheidung in Portugal muss man nicht immer nachvollziehen können von außerhalb, oder?
Da kann ich jetzt auch nicht genug Einblick, was diese Trainerwechsel angeht. Diese Geschichte bei Sporting ist natürlich durch die Gazetten gegangen. Ich denke mal, was die anderen Dinge angeht, ja, das ist halt das täglich Brot, was der Fußball halt so hergibt, wenn es nicht läuft. Auch bei abstiegsbedrohten Teams und Mannschaften, die auch nominell sich eher nach unten orientieren müssen. Klar, das passiert. Aber bei Avish jetzt auch speziell, das kann ich dir jetzt nicht sagen, warum sie den Trainer gewechselt haben.
Die berühmten Mechanismen des Fußballs, das ist schlimm. Ja gut, sie waren zwischenzeitlich mal Letzter und dann gab es tatsächlich den Trainerwechsel, sehe ich gerade. Also es wird doch dann eng damit zusammengehangen haben. Damit lässt es sich dann erklären. Ach ja, Wahnsinn. Es gäbe so viel zu lernen über diese Liga, aber ich finde, du hast uns schon tiefere Einblicke gegeben, als ich es mir jemals hätte zusammen googeln können mit ganz viel Zeit. Marc, das hat großen Spaß gemacht. Sag uns unbedingt Bescheid, wenn sich der Abstiegskampf auf die letzten 12 Mannschaften ausgedehnt hat, da müssen wir nochmal sprechen und mal gucken. Das
ist quasi wie in der 2. Liga letztes Jahr.
Genau. Und dann gucken wir doch einfach mal, wie sich die Saison weiter in Portugal entwickelt. Vielleicht lohnt ja nochmal einen Blick und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns mal wieder hören. Marc, danke dir.
Sehr gerne. Vielen Dank auch dir für die Einladung.
auch wiederum sehr gerne. Man kann dir folgen als @sportwiese auf Twitter. Das möchte ich an dieser Stelle allen Hörerinnen und Hörern ans Herz legen. Und damit endet dieser Kurzpass Nummer 219 ist es, glaube ich. Nein, 120. Entschuldigung, ich war gerade bei den Schlusskonferenzen. Verrückt. Es wird Zeit, hier den Schlussstrich zu ziehen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, lasst uns Feedback da unter mitmachen.rasenfunk.de oder in allen sozialen Netzwerken eurer Wahl. Und dann hören wir uns schon relativ bald wieder. Ihr könnt euch freuen, der nächste Kurzpass wird auch toll. Bis dahin habt eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao.